ARD Sounds.
Draußen vor der Geldtransportfirma Loomis in Bremen ist schon ziemlich dunkel. Nichts mehr los. Und drinnen ist komplett tote Hose. Klar, ist ja auch der Freitag vor Pfingsten. Es ist 9 Uhr abends. Die letzten Mitarbeiter sind kurz vorm Feierabend. Und so richtiger Betrieb ist das wieder in 4 Tagen, wenn die Feiertage rum sind. Dann wird wieder Geld gezählt, verpackt und Unternehmen damit beliefert. An diesem Abend schwirren in der Firma also nur noch ein paar Leute rum, die sich um die letzten Geldbündel kümmern. Eine von ihnen ist Yasemin. Und die ist, im Vergleich zum Rest, gedanklich noch gar nicht im Wochenende. Bei der muss es im Kopf gerade richtig brodeln. Denn Yasemin hat eine Mission, eine mit Ansage. Mehrere Millionen Euro sollen heute Abend in ihrer Tasche landen. Und dafür muss sie an einer bestimmten Person vorbei, ihrem absoluten Endgegner. Wir nennen ihn mal Jens. Jens von der Sicherheitsschleuse. Der hat genau einen Job. Aufpassen, dass niemand reinkommt, der nicht rein soll und dass alles drin bleibt, was drin bleiben soll. Und von diesem One-Job Jens will Yasemin später, dass er für sie auf den Knopf drückt und sie mit dem Geld rausspazieren lässt. Als ob, fragt ihr euch jetzt vielleicht. Aber es gibt da etwas, das Yasemin über Jens weiß. Etwas, was seine Blicke ihr immer schon so ein bisschen verraten haben. Und das könnt ihr jetzt ziemlich gut in die Karten spielen. Hi, ich bin Eileen Dorn und ihr hört die 2. Staffel von Die Millionendiebin, die Yasemin-Story. Folge 2, One Job. Alle Folgen bekommt ihr schon jetzt in ARD Sounds. Vielleicht noch ein kleiner Disclaimer vorab. Ihr werdet in diesem Podcast Yasemin selbst nicht hören. Wenn ihr aber diese Stimme hier hört,
Hi, ich bin's, Yasemins Stimme,
dann sind das Aussagen von Yasemin, die im Prozess mitgeschrieben wurden. Wir haben das nachsprechen lassen. Und jetzt geht's aber auch mal los hier. Es ist also der Freitag vor Pfingsten. Für alle steht danach ein langes Wochenende an. Yasemin beginnt an diesem Tag um 14 Uhr ihre Spätschicht. Und ich sag's mal so, das ist ein ziemlich praktischer Tag, wenn man Geld klauen will, erklärt mir mein Kollege Steffen.
Ja, zum einen ist erstmal sehr viel Geld in der Firma durch dieses lange Wochenende. Pfingsten, da sind viele Touristen unterwegs an der Nordsee zum Beispiel. Deswegen wird Geld gebraucht für die Geldautomaten. Und danach ist 3 Tage frei, also Samstag, Sonntag, Montag. Und da hofft sie eben, dass es erst am Dienstag nach Pfingsten auffällt, dass da Geld fehlt, dass sie also 3 Tage Vorsprung hat.
Hier werden die Dinge also schon mal überhaupt nicht dem Zufall überlassen. Der Tag ist im Vorfeld gut geplant. Ihre Schicht beginnt für Yasemin aber erstmal wie immer. Sie schließt ihren persönlichen Kram ein. Rucksäcke, Taschen und so weiter, das muss alles draußen bleiben. Mit rein darf nur eine durchsichtige Plastiktüte mit persönlichen Gegenständen und dem Allerwichtigsten. Eine kleine Wasserflasche, eine Handcreme, sowas halt. Ist ja auch schließlich ein Geldtransportunternehmen, da muss alles extrem abgesichert werden. Yasemins Abteilung ist das Cash Center. Dort werden die Geldscheine sortiert. An diesem Freitagnachmittag arbeiten so gut 10 Leute da. Ungefähr die Hälfte davon in der Halle, in der auch Yasemin arbeitet. Plump gesagt ist Yasemins Job, Scheine zu zählen, die Geldtransporter den Tag über in die Firma bringen. Das ist dann zum Beispiel das Geld von Supermärkten, großen Restaurants, Tankstellen, von überall da eben, wo mit Cash bezahlt wird. Und sie bereitet Geld vor, das die Geldtransportfirma wieder an Banken ausliefern soll, für ihre Bankfilialen und Geldautomaten. Yasemin muss diese gewünschten Geldscheine bündeln und in spezielle Beutel packen, in sogenannte Safe Bags. Eben immer in der Menge, wie sie von den Banken bestellt wird. Und die bestellen ganz viele 10er, 20er, 50er, 100er Scheine, um damit eben ihre Geldautomaten zu füllen. Da sagt noch einer, Bargeld ist tot. Ihren Job macht Yasemin von einem großen Schreibtisch aus, an dem sie 2 Computer hat. Oft sitzt da aber noch wer neben ihr, was schon mal nicht ganz so praktisch ist, wenn man Geld klauen will. Und das nächste Problem? Dieser Schreibtisch steht auch noch mitten im Raum. Da kommen ständig Leute dran vorbei und ständig könnte wer draufschauen. Da kann sie sich auch gleich ein Schild umhängen mit »Ich würde gern ein paar Millionen klauen, wenn's okay ist.« Also muss Yasemin sich was überlegen.
»Ich habe dann gesagt, dass mein Computer kaputt war, obwohl es nicht war.«
Ehrlich gesagt, faire Ausrede, kennt man aus jedem Büro. Passiert. Die Programme hängen sich auf, der PC stürzt ab oder soll ein Update machen, fährt einfach herunter und dann ist gefühlt für eine Stunde nichts mehr machbar. Extrem nervig. Und so alltäglich, dass einem sofort geglaubt wird.
Es wurde nicht kontrolliert, ob der Computer kaputt war.
Also setzt sich Yasemin einfach an einen anderen Rechner. An einen, auf den niemand so richtig gut gucken kann. Der so ein bisschen weiter abseits steht, direkt an der Schleuse nach draußen. Wie praktisch. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber wenn ich von solchen Fällen lese oder höre, dann frage ich mich schon immer, woher diese Leute dieses krass selbstbewusste Auftreten haben. Also woher wissen die, wie man sowas so gut planen und durchziehen kann? Und wie können die sich überhaupt sicher sein, dass es am Tag selbst dann auch noch so smooth klappen wird? Ich wäre so krass unter Adrenalin und Paranoia, dass ich fast schon wieder in so eine Art, ja, Blockade verfallen und einfach gar nichts mehr machen würde. Und dann reden wir hier nicht von Peanuts. Geplant ist es, da mehrere Millionen Euro rauszuschleppen.
Im Grunde war das viel, viel, viel zu einfach.
Das ist Carsten Scheuchzer, Yasemins Anwalt. Anders als Yasemin redet er mit uns.
So darf es nicht gehen. Ich meine, das ist ein weltweit operierendes Sicherheitsunternehmen.
Und sogar er findet, seine Mandantin Yasemin hatte es viel zu einfach.
Hallo.
Hallo, moin. Moin.
Meine Kollegen Steffen und Sebastian treffen den Anwalt in seinem Büro, direkt neben dem Bremer Landgericht. Carsten Scheuchzer ist Anfang 50. Und wenn man hört, dass er Anwalt ist, dann muss man bei ihm vermutlich gleich zweimal hinschauen. Er hat so ein bisschen was Hippie-mäßiges an sich. Einfach so eine gechillte Ausstrahlung. Ins Gericht geht er schon mal nicht im Anzug. Und wenn er seine schwarze Anwaltsrobe tragen muss, dann verstecken sich darunter meistens Pulli, Jeans und schwarze Chucks. Scheuchzer kann es sich auf jeden Fall leisten, so aufzutreten, wie er gerade Bock drauf hat. In Bremen ist er nämlich schon eine ziemlich große Nummer. Er verteidigt Gewalttäter, Drogenhändler, immer wieder auch Clankriminelle. Wenn in Bremen ein Gangster oder einer der Mafia-Bosse also ein Problem hat, dann heißt es oft, Griff zum Hörer und Better Call Scheuchzer. Das war jetzt also kein Schocker, dass Carsten Scheuchzer auch Yasemins großen Fall vertritt.
Das ist so ein bisschen Hollywood. Da kommt das kleine... Ich will jetzt nicht mal kleines Mädchen sagen. Da kommt die junge Frau mitten aus dem Leben, überhaupt nicht in kriminelle Strukturen verstrickt und nimmt einer großen weltweiten Geldtransportfirma, ohne dass irgendjemand körperlich auch nur einen Mucks erleidet und geht da einfach mit 8 Millionen raus. Einfach so.
Und dafür hat Yasemin einen konkreten Plan.
Es ist schon eine selbstbewusste junge Frau, gepaart mit einer gewissen Naivität. Dazu kommt dann aber auch noch irgendwie Esprit und Witz und Charme.
Mit Esprit und Charme also straight in die Millionen rein. Sie kennt die Abläufe und die Sicherheitslücken in ihrer Firma. Und sie weiß auch, was der beste Arbeitsplatz für einen Millionendiebstahl ist.
Auch da hätte natürlich irgendjemand, der die Schichtleitung hat, sagen sollen, ey, hier, ihr beide macht mal eben zusammen, ja. Wäre vielleicht klüger, ist aber nicht geschehen. Da hat sie schon auch ein bisschen Glück gehabt.
Glück oder nicht doch auch eine saubere, wochenlange Planung? Yasemin hat jetzt auf jeden Fall ihren Arbeitsplatz gewechselt. Und dann geht ihr Job an diesem Tag so richtig los.
Dann kamen die Gelder. Ich habe es erstmal gezählt und es war genug da.
Genug, um genug zu klauen. Das Geld kommt in Metallcontainern an, sogenannten P-Containern. Das P steht für, genau, Papiergeld. So ein Container kann man sich ungefähr in der Größe von einem Wäschekorb vorstellen. Und darin liegt, schön verpackt, das Geld. Frisch geliefertes Geld der Deutschen Bundesbank. Yasemin leert den ersten Container auf ihrem Schreibtisch aus. In so einem Container sind mehrere Millionen Euro drin. Insgesamt soll Yasemin an diesem Tag 17 Millionen Euro in verschiedene Container verpacken. 17 Millionen in Zehnern, 20ern, 50ern, ein paar Fünfern und 100er Scheinen. Insgesamt sind das mehr als 100.000 Scheine vor ihr. Die kann Yasemin jetzt natürlich nicht einfach unter den Arm nehmen und rausspazieren. Deshalb checkt sie erstmal die Lage. Habe ich hier wirklich meine Ruhe? Bemerkt mich hier wirklich niemand? Sie arbeitet ganz normal weiter, bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Sie zählt das Geld und steckt es in die dafür vorgesehenen Safebags. Yasemin macht das Geld wie immer bereit zum Abtransport. Mal 100.000 Euro in ein Safebag, mal 50.000 Euro in die Metallkassette. Wie es halt bestellt wurde.
Bei großen Banken wäre es aufgefallen, wenn ich die alleine bearbeitet hätte, weil wir da das Vier-Augen-Prinzip haben. Deswegen habe ich kleine Banken genommen, wo auch hohe Beträge waren.
Die nächste Sicherheitslücke also. Kleine Banken und trotzdem ja immer noch super viel Geld dahinter. Ihre anderen Kollegen sind so in ihre Arbeit vertieft, dass Yasemin im Eck nicht groß beachtet wird. Ungefähr 1,5 Stunden ist hier Business as usual. Aber irgendwann reicht's auch mal mit der normalen Arbeit. Kurz vor 16 Uhr, so zeigte später die Videoüberwachung, holt sich Yasemin einen zweiten Metallcontainer von der Deutschen Bundesbank an ihren Schreibtisch. Wieder so ein großer Wäschekorb. Aber dieses Mal stellt sie den leeren Container nicht zurück ins Lager, sondern lässt ihn unauffällig unter ihrem Tisch stehen. Und dann beginnt sie, den Stück für Stück zu befüllen. Auf den Bildern der Überwachungskamera sieht es so aus, als würde sie ganz normal weiterarbeiten. Doch die Safebags und Geldkassetten für die Banken macht sie jetzt nur noch halb voll. Und in den Container unter ihrem Tisch lässt sie ganz nebenbei immer mal wieder Geld fallen.
Ich habe immer einen Teil zur Seite gelegt. Stapel in 100er, 50er und 20er Scheinen.
Und das immer schön in ihren Container, der da gar nicht stehen dürfte. Und darüber führt sie ganz genau Protokoll, auf einem kleinen Notizzettel. Sie hält akribisch fest, wie viel Geld jetzt schon in ihrem Container ist, versus dem Container, den sie in der Arbeit lassen wird. Jedes Mal, wenn sie also Geld in ihren Container legt, macht sie sich auf dem kleinen Zettel ganz genaue Notizen, damit sie weiß, wie viel schon drin ist. Läuft erstmal ganz gut. Niemand beachtet sie. Was dabei in ihr vorgeht? Keine Ahnung. Ich hab's ja schon gesagt. Mein Herz würde krass rasen. Ich wäre total hibbelig oder ich wäre in so einer Schockstarre. Aber Yasemin scheint total aufmerksam und total fokussiert zu sein. Sie wird ja auch vorerst mit ihrer Arbeit komplett in Ruhe gelassen. Bis ihr Chef sich dann denkt, ich schau mal bei Yasemin vorbei.
Er stand direkt vor mir und hätte das Geld ziemlich sicher sehen können.
Über den Chef müsst ihr wissen, der ist jetzt nicht der größte Yasemin-Fan. Der findet, sie arbeitet zu langsam und macht zu viele Fehler. Vor einem halben Jahr hätte er sie sogar fast mal rausgeworfen. Aber die Geldtransportfirma hat eh schon zu wenig Mitarbeiter. Dann kam Corona, ständig war jemand krank. Also hat ihr Chef ihren Vertrag doch verlängert. Und jetzt steht der Chef also vor ihrem Schreibtisch. Müsste nur einmal richtig hinschauen und würde schon den Container unterm Tisch sehen. Aber dem Chef fällt nichts Besonderes auf. Er fragt Yasemin,
ob ich am Samstag wegen Pfingsten noch arbeiten könnte, weil so viel zu tun war.
Naja, wenn es sonst keine Probleme damit gibt, dass ich hier gerade Geld für mich zur Seite lege, gern. Natürlich sagt Yasemin zu. Und der Chef, der vermutlich gerade komplett im Dienstplanstress ist, zischt sofort wieder ab. Und geht gegen 17.30 Uhr sowieso auch in den Feierabend und damit ins lange Wochenende. Langsam leert sich's in der Firma. Die Frühschicht schon weg. Der Chef auch schon weg. Einer nach dem anderen macht Feierabend. Irgendwann ist Yasemin mehr oder weniger alleine im Raum und packt ganz in Ruhe weiter. Das sieht man auch auf den Überwachungsvideos.
Die sind in so einer Einsatzzentrale aufgelaufen und in diesem Raum waren irgendwie diese Monitore mit den Überwachungskameras drauf. Da hat aber gar keiner raufgeschaut, weil die mit anderen Dingen beschäftigt waren. Und die sind irgendwie um 18 oder 19 Uhr in Feierabend gegangen.
Woher weiß die das?
Ich glaube, das wusste sie nicht. Ich glaube, das war irgendwie...
Glück.
Das war echt
Räuberglück.
Gegambelt. Das war irgendwie, also sie hat das bewusst gemacht, dass sie in diese Ecke geht.
Ja.
Und dann hat sie vielleicht gehofft, dass es keiner bemerkt. Sie hat es einfach versucht.
Krass. Oder wie es Yasemins Anwalt sagt.
Im Grunde war das viel, viel, viel zu einfach.
Also weiter rein mit dem Geld in die Wäschewanne. 5 Stunden hat sie jetzt schon gepackt. Zwischendurch wieder frisches Geld aus dem Lager geholt. Immer mehr Geld wandert jetzt in ihren Container. Yasemins Notizzettel wird länger und länger. Aber sie sagt auch,
ich bin nicht auf den gesamten Betrag gekommen. Ungefähr 8 Millionen. Ich habe mich verzählt, weil ich aufgeregt war. Sowas macht man ja nicht jeden Tag.
Wie viel genau Yasemin sich da in die Taschen packt, weiß sie zu dem Zeitpunkt also gar nicht. Aber to be honest, dass sie bei so großen Summen den Überblick verliert, wundert mich jetzt nicht so. Wer hat überhaupt jemals mit so viel Geld auf einmal zu tun? Mal so zum Vergleich. Ein durchschnittlicher Deutscher verdient in seinem ganzen Berufsleben ungefähr 2 Millionen Euro. In 40 Jahren Arbeit. Und Yasemin, die steckt 8 Millionen in ungefähr 5 Stunden ein? An dieser Stelle ein Podcast-Tipp, bei dem es auch um dubiose Millionengeschäfte geht. Der Chef der ehemals größten deutschen Reiseplattform abindenurlaub.de hat von einem angeblichen Geschäftsmann zur Rettung seines Unternehmens 15 Millionen Euro bekommen. In bar, in einem Koffer. Und es hat sich rausgestellt, das war alles Falschgeld. Noch krasser, er ist in einem kleinen Flugzeug mitsamt des Falschgeldkoffers abgestürzt. Nur 3 Tage später hat Unister, die Firma hinter Deutschlands größtem Reiseportal, Insolvenz angemeldet. Die ganze Geschichte von Unister, vom Aufstieg und dem sprichwörtlichen Absturz, findet ihr in ARD Sounds. Um 20.52 Uhr ist Yasemins Zettel mit ihren Notizen über das gesammelte Geld dann voll. Sie hat die 8 Millionen. Genauer gesagt 8.100.925 Euro. Warum genau diese Summe? Keine Ahnung. Reicht jetzt aber auch, oder? Na, noch nicht ganz. Yasemin schnappt sich noch schnell einen allerletzten Plastikbeutel und füllt den noch mit 96.000 Euro. Für ihre Familie, so sagt sie es später. Na klar, ein kleines Souvenir vom großen Beutezug. Sollen ja alle was davon haben. Dann sind es halt 8.196.925 Euro. Das Geld wäre jetzt soweit ready. Aber schwer ist das. Alleine raustragen kann sie das auf gar keinen Fall. Was wiegen eigentlich 8 Millionen?
Gute Frage.
Also ich krieg das nicht mal visuell.
Es kommt ja darauf an, welche Scheine du hast, ne? Aber also wie viele das sind. Aber oh, wie viele Geldscheine werden das sein, wenn du jetzt mal so sagst, 50 Euro vielleicht im Schnitt? Mal kurz Kopf rechnen lassen.
Boah, ich bin schon längst ausgestiegen, als du meintest, lass mal kurz rechnen.
Also es sind auf jeden Fall tausende Scheine.
Ja.
Also das ist richtig viel.
Wir haben das mal im Team versucht auszurechnen. Mit Container könnten das easy 200 Kilo sein. Also easy ist in dem Fall auch gut gesagt. Jedenfalls lässt es sich in so einem Container mit Reifen schon mal besser rausfahren. Und wenn sie das dann einmal geschafft hat, kriegt sie ab dort ja dann sowieso Hilfe. 4 Jungs sollen ihr dabei helfen, um genau zu sein. Mit diesen Jungs hat Yasemin schon vor der Tat öfter telefoniert, ohne wirklich zu wissen, wer die eigentlich sind oder wie die aussehen, wenn man zumindest ihren Aussagen glauben will. Nur ihre Funktion, die kannte Yasemin.
Die Jungs machen alles für Geld, egal ob ein Mensch zu Schaden kommt, mit Waffen und so.
Gefährliche Jungs also. Organisiert von Yasemins Komplizen. Von ihrer besten Freundin Büschra. Nach Yasemins Aussage vor allem aber von dem Verlobten ihrer besten Freundin, Yid. Ist ja auch ganz praktisch. Warum sich selbst die Hände schmutzig machen, wenn man anscheinend eine Horde Männer dafür beauftragen kann? Und die warten jetzt auf Yasemin, haben extra ein Fluchtfahrzeug organisiert. Sie haben in Berlin einen schwarzen Mercedes Vito gemietet. Das ist so ein ziemlich unauffälliger Transporter. Wenn ich so einen Wagen sehe, denke ich mir immer, ja, darin könnte man ganz gut jemanden entführen. Und die Jungs sind natürlich so schlau, ein falsches Kennzeichen draufzuschrauben. Also, Fluchtwagen ready. Die Jungs ready. Die stehen jetzt auch schon ganz in der Nähe der Firma Loomis und warten auf einen Anruf von Yasemin. Die muss halt jetzt nur noch irgendwie das Gebäude verlassen. Zeit also, sich dem Endgegner zu stellen. Die Sicherheitsschleuse. Jeder Container, der da durch muss, jeder Mensch, der da durch will, muss von der Person an der Schleuse freigegeben werden. Ein Job mit riesiger Verantwortung. Und diese Verantwortung trägt an diesem Abend Jens, wie wir ihn in dieser Folge nennen. Jens hat also genau diesen einen Job. One Job Jens. Er muss dafür sorgen, dass nichts aus dem Gebäude rein oder raus geht, was da nicht rein oder raus soll. Warum sollte der jetzt Yasemin abends gegen 21 Uhr noch kurz vor ihrem Feierabend mit einem großen Container durchlassen? Dafür braucht schon einen richtig guten Grund. Und den hat sie wohl. Yasemin hat gesehen, dass Jens sie vorhin beim Gespräch mit dem Chef beobachtet hat. Jens konnte aber natürlich nicht hören, worüber die beiden gesprochen haben. Perfekte Bedingungen also für die nächste Ausrede. Yasemin packt jetzt ganz viel Pappe und Papier auf das Geld im Container, stellt den Container auf einen Handwagen und schiebt ihn Richtung Schleuse. Und dann erzählt sie Jens:
Hast ja gesehen, ich habe mit dem gesprochen, ich soll noch mal den Müll rausbringen.
Das ist wieder Yasemins Anwalt. Yasemins Ausrede Jens gegenüber also: Er hat ja gesehen, dass sie vorhin mit dem Chef gequatscht hat. Sie habe mit ihm ausgemacht, dass sie noch den Müll rausbringt. Nur dass der Müllraum eigentlich schon um 19 Uhr schließt und das Altpapier normalerweise mittags schon rausgebracht wird. Das ist also totaler Bullshit, den Yasemin da Jens erzählt. Jens müsste jetzt eigentlich sagen: Moment mal, warum willst du jetzt noch Altpapier leeren? Das machen wir doch immer mittags. Dann würde er eigentlich schon merken, dass hier irgendwas nicht stimmt, die Polizei rufen und die würde dann Yasemin verhören und alles würde auffliegen. Dann würde es aber auch nicht noch 3 weitere Folgen Millionendieben geben. Das passiert alles so natürlich nicht. Denn Yasemin weiß etwas über Jens. Dass er sie da auch vorhin schon so beobachtet hat, das war vielleicht gar kein Zufall.
Ab und zu habe ich ihn mit nach Hause genommen, weil er da auf dem Weg gewohnt hat von mir. Ab und zu haben wir auch die Pause zusammen verbracht.
Yasemin und Jens verstehen sich gut auf der Arbeit. Und irgendwann merkt Yasemin auch, ich glaube, der Jens, der findet mich ziemlich gut. Der hat einen kleinen Crush auf mich. Aber das Gefühl ist nicht ganz mutual. Yasemin geht nicht drauf ein. Jens interessiert sie nicht. Außer, sie kann einen Vorteil aus der Situation ziehen. Denn jetzt steht Yasemin mit dem Container an der Sicherheitsschleuse vor Jens.
Der hatte sich in Yasemin verliebt. Und sie hat das auch gemerkt,
sagt ihr Anwalt.
Und dann ist ihr natürlich auch die Idee gekommen, ja, okay, den kann ich da auch ganz gut ablenken.
Yasemin wird schnell ihre Müllausrede los. Und bevor dazu überhaupt Fragen aufkommen könnten, gibt sie sich einem kleinen Flirt hin. Sie sagt Jens, dass sie eine Überraschung für ihn hat und hinterlässt ihm einen kleinen weißen Notizzettel. Jens lässt Yasemin durch die Sicherheitsschleuse und liest dann den Zettel. Darauf ihre Handynummer und dazu vier Wörter. Gehen Samstag was essen.
Und dann hat er sich ja gefreut wie ein kleiner Junge. Und dann war natürlich auch an der Stelle nichts mehr mit Sicherheit.
Ehrlich gesagt, check ich komplett. Also ich sag nicht, dass das rechtfertigt, seinen Job dann nicht mehr anständig durchzuführen. Aber come on. Wir waren alle sicher schon mal an dem Punkt, wo wir alles um uns herum vergessen haben, wenn unser Love Interest uns signalisiert hat, dass er oder sie uns gut findet. Und Jens Crush will ihn jetzt ernsthaft ausführen. Er tanzt vor Freude. Also literally. Während Yasemin mit ihren 8 Millionen rausläuft, sieht man auf der Überwachungskamera, dass Jens so Michael Jackson-mäßig tanzt und sich mega freut. Der Arme. Während Jens also busy mit Tanzen ist, zeigen die Überwachungskameras, wie um 21.11 Uhr ein schwarzer Mercedes-Transporter auf dem Parkplatz der Geldtransportfirma fährt. Die haben echt Nerven. Dass der Wagen einfach dort parken kann, regt Yasemins Anwalt immer noch auf.
Ich meine, da steht das Auto auf dem Hof. Das Auto, mit dem die Millionen abgefahren werden. Die fahren da einfach auf den Hof. Ich schieb da irgendwas raus, der fährt locker vom Hof. Das hat mit Sicherheit nichts zu tun, gar nichts.
Irgendwann, direkt nach der Schleuse, muss Yasemin die Jungs also angerufen haben. Denn kaum fahren die auf den Parkplatz, treffen sie dort schon auf Yasemin. Und mit ihr auf den Container mit den Millionen. Zwei der vier Jungs braucht es auf dem Hof, um den schweren Container in den Transporter zu verfrachten. Und damit beginnt die Flucht. Yasemin und die Jungs fahren los, raus aus der Innenstadt. Zusammen mit Steffen fahre ich, gut 4 Jahre später, den vermutlich gleichen Weg ab, den sie damals genommen haben müssen.
Ja, und dann sind die jetzt hier los zur Autobahn und muss sich jetzt vorstellen, was geht jetzt denn Yasemin vor? Ne?
Also, vor allem mit 4 fremden Männern, oder?
4 fremde Männer, die sie nicht kennt, von denen sie weiß, das sind irgendwie Kriminelle aus Berlin, die jetzt hier geholt wurden, um diesen Job hier zu machen.
Aber du weißt ja auch, dass es auffallen wird. Das finde ich ja in der Tat auch so krass. Es ist so eine große Summe und alle werden wissen, dass du es warst. Also da führt ja kein Weg dran vorbei.
Die 4 Jungs, deren Namen Yasemin noch immer nicht kennt, behauptet sie, fahren mit ihr zum Baggersee, dem Bultensee im Bremer Viertel Teneva.
Ich glaube, das muss sich für sie ewig angefühlt haben.
Ja,
auch wenn es jetzt nur eine Viertelstunde ist. Ich warte schon die ganze Zeit drauf, dass wir ankommen. Und für sie musste ich das doch so in die Länge gezogen haben. Oder wirklich Adrenalinrausch, komplett high. Und alles ging doch viel schneller als gedacht.
Auf jeden Fall voll gepumpt mit Adrenalin. Also das kann gar nicht anders sein.
Auf dem Weg dorthin tauchen vor Yasemin und auch vor uns Türme auf.
Das ist jetzt schon ziemlich weit im Osten von Bremen, so kurz vor der Stadtgrenze.
Ach, krass.
Also so, ja.
Krass. Wir sind abgebogen ums Eck von der Autobahn runter und es erheben sich schon die Platten, ne?
Genau, das ist Teneva.
Die Platten, a.k.a. Hochhäuser aus dem Viertel, in dem Yasemin aufgewachsen ist, groß wurde. Bremen, Teneva. Dem Viertel, in dem ihre Familie lebt und ihre Freunde herkommen. Eine Welt, von der sie sich jetzt für eine sehr lange Zeit verabschieden wird. Von Teneva sind es nur noch wenige Minuten bis zum Bultensee. Als Yasemin und die Jungs damals am 21. Mai 2021 am See ankommen, ist es leer und es wird langsam dunkel. Das Wetter ist an diesem Freitag vor Pfingsten auch nur so semi-geil. 16 Grad, Schauer, kräftiger Wind. Die 4 Jungs und Yasemin sind dort schön ungestört, wie sie später erzählt.
Die Jungs haben am See das Geld in Rucksäcke gepackt und haben dann den Container und das Kennzeichen weggeschmissen.
Und zwar direkt in den See. Die Rucksäcke voller Millionen werfen sie in den Transporter. Die Jungs sollen dafür sorgen, dass das Geld in die Türkei gebracht wird, so der Plan. Und ein paar Jungs hauen dann mit dem Geld auch ab. Ja, ohne Yasemin.
Also Geld und Container sind getrennt worden, der Container ist in den See geschmissen worden. Und man könnte es jetzt auch sagen, auch Geld und Yasemin sind getrennt worden, weil die ja nun auf unterschiedlichen Wegen in die Türkei gebracht werden sollten.
Denn am Baggersee hat auf alle noch ein weiterer Fluchtwagen, wahrscheinlich so ein Kombi, gewartet. Und in den soll Yasemin jetzt mit einem der Jungs einsteigen. Viel Zeit, um darüber nachzudenken, hat sie nicht. Denn auch sie muss jetzt ganz schnell raus aus Deutschland. Der Plan ist, dass sie sich in die Türkei absetzt. Da, wo auch ihre beste Freundin Büşra hin will und wo Büşras Verlobter Yiğit seine Villa hat. Und einer der Jungs hat jetzt anscheinend diesen Auftrag, sie ins Ausland zu bringen. Zu diesem ihr komplett unbekannten Berufsverbrecher, betont sie zumindest, steigt sie jetzt also ins Auto und vertraut darauf, dass sich irgendjemand schon Gedanken darüber gemacht haben wird, wie sie jetzt in die Türkei kommen soll. Ihr Job war es schließlich nur, das Geld rauszubringen. One Job, Yasemin. Nur...
Es gab keinen ernsthaften Plan. Man würde ja davon ausgehen, wenn das vernünftig organisiert ist, dann gibt es vielleicht in Amsterdam, in Brüssel, in Wien, zur Not auch auf einem deutschen Flughafen. Ich weiß auch gar nicht, warum die hätten auch von Bremen fliegen können. Aber es gab kein Ticket für Yasemin.
Das war die zweite Folge von Die Millionendiebin. Staffel 2, die Yasemin-Story. Alle 5 Folgen findet ihr jetzt schon in ARD Sounds. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt die Folge doch gerne an eure Freunde. Und lasst uns gerne eine Bewertung da. Das hilft anderen, den Podcast zu finden. Ich bin Aileen Doan. Autoren Steffen Hudemann und Sebastian Manz. Redaktion Joschka Moravec und Pamina Rosenthal. Sprecherin Dietschle Hüscher. Komposition Benjamin Hien und Santiago Jaramillo. Produktion Adrian Eichmann und Philipp Stemmer. Grafik Christian Borowski. Distribution Nina Feilen. Juristische Beratung Anna Puschmann. Projektleitung Grit Tümmel. Danke auch an Yusuf Mirsad und Kirsten Tromnau. Diese Staffel Die Millionendiebin ist eine Produktion von Bremen Next, von Radio Bremen und Das Ding vom SWR.